herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegeleichter Leben, dem Podcast von Pflege.de. Ja, ich bin Martina Rosenberg, ehemalige pflegende Angehörige und Chefredakteurin bei Pflege.de. Und neben mir, da sitzt
Johannes Siegel, Fachredakteur bei Pflege.de. In Pflegeleichter Leben sprechen wir über alles, was für die Pflege zu Hause wichtig ist. Von der Organisation über Finanzierungsfragen bis zu den täglichen Herausforderungen.
Ja, heute geht es also um einen Termin, der viele Angehörige und Betroffene extrem beschäftigt. Also der Gutachtungstermin für das Pflegegutachten. Vielleicht zunächst mal was Grundsätzliches. Also wer Pflegeleistungen von der Pflegekasse bekommen möchte, der braucht einen Pflegegrad. Und dafür wird in einer Begutachtung eben festgestellt, wie selbstständig jemand im Alltag noch ist und wo Unterstützung gebraucht wird. Das kann bei vielen als Besuch vor Ort passieren, manchmal auch telefonisch oder vielleicht auch per Video. So. Und damit ist man auch nicht allein, denn in der gesetzlichen Pflegeversicherung werden jedes Jahr Millionen solcher Begutachtungen durchgeführt. Wir haben geguckt, es waren 2024 rund 3 Millionen von diesen Begutachtungen. Also ist schon eine Menge. Ja, und der Termin fühlt sich halt für viele an wie eine Mischung aus Prüfung, Stress und natürlich eine Portion Unsicherheit.
Ja, und oft schwingen da auch ganz konkrete Fragen mit. Also wer kommt da eigentlich? Wer begutachtet da? Was wird da gefragt? Was wird da angeschaut? Wer sollte überhaupt dabei sein? Ja, und ganz wichtig, wie bereitet man sich eigentlich so vor, dass am Ende dabei wirklich ein realistisches Bild entsteht?
Und außerdem auch noch wichtig, was erfährt man eigentlich in dem Termin und was eben noch nicht? Also zum Beispiel, gibt es da schon eine Einschätzung zum Pflegegrad oder kommt das vielleicht erst später? Oder sollte der Termin vor Ort stattfinden und wann ist es besser, wenn das per Video oder auch per Telefon stattfindet? Also es gibt da viele, viele Fragen, die wir heute unbedingt beantworten möchten.
Genau, und deswegen sprechen wir heute mit einer echten Expertin drüber. Frau Dr. Richter ist Fachärztin für Innere Medizin und leitet die Abteilung Sozialmedizin bei MedicProof. Sie kennt die Abläufe und die typischen Stolpersteine aus der Praxis, dank über 25 Jahren Begutachtungserfahrung. Und ganz kurz noch MedicProof, für die, die den Namen jetzt noch nicht gehört haben. Das ist der medizinische Dienst der Privaten. MedicProof erstellt also unter anderem Pflegegutachten für private Pflegeversicherungen.
Ja, Frau Dr. Richter, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns, dass wir heute so viele Fragen stellen können. Ich fange auch gleich mal mit der ersten an. Ja, was machen Sie beruflich und warum kennen Sie sich mit Begutachtungen so gut aus?
Wie schon gesagt, ich bin von Haus aus Internistin und seit wirklich fast 30 Jahren auch Sozialmedizinerin. Zunächst habe ich verschiedene Sozialversicherungsträger bedient. Jetzt oder sagen wir zuletzt in den 15 Jahren mit Schwerpunkt Pflegeversicherung. Ich bringe verschiedene Perspektiven ein, also zunächst als Pflegegutachterin. Dann aber auch als Beteiligte bei der Entwicklung des jetzigen Begutachtungsinstruments, also in der Qualitätssicherung und last but not least auch als pflegende Angehörige.
Ah, Sie haben also selbst auch schon die Erfahrung machen müssen als pflegende Angehörige, kennen Sie also diese Seite auch, das ist ja auch schon mal ganz wichtig auch, ne?
Dann, auf jeden Fall.
Genau, ist nicht Voraussetzung, aber durchaus spielt es eine Rolle, genau. Mhm. Es ist ja, dann wissen Sie ja auch, dass Begutachtungstermine auch für viele Betroffene und auch für die Angehörigen sehr emotional aufgeladen ist. Warum ist das so?
Ja, zunächst handelt es sich natürlich um eine neue Situation. Viele Betroffene kommen ja bei der Begutachtung auch zum ersten Mal mit Pflege und auch mit Pflegebedürftigkeit eben in Berührung. Wie Sie schon sagten, es wird als Prüfung wahrgenommen, gegebenenfalls auch mit Beweispflicht. Außerdem, und das ist ganz, ganz wichtig, geht es natürlich bei der Begutachtung auch, sagen wir, um Informationen, die sensibel sind. Es sind Krankheitsdaten, Krankheitsgeschichten, die werden offengelegt, schambesetzte Themen und Bereiche werden besprochen. Ja. Und ich selbst habe das in der Tat auch als die Erfahrung gemacht, dass einige das auch, sagen wir, als Versagen betrachten, nach dem Motto, wir schaffen das nicht mehr alleine, wir brauchen Hilfe.
Also Versagen in der Richtung, dass man eben das nicht mehr selber wuppen kann, sondern dass man jetzt Unterstützung in Form von Pflegeleistungen und welche Dienste braucht, das meinen
genau
Sie,
genau, das ist das. Ich habe selber mitgemacht, auch gerade beim Wechsel zum Beispiel von ambulanter in vollstationäre Pflege. Das macht was mit einem.
Ja, genau. Ja, das ist ja auch ein großes Problem für die Betroffenen selbst auch, ne? Und natürlich dann in Folge auch für die Angehörigen. Was ist denn so das größte Missverständnis rund um den Begutachtungstermin? Könnte man das benennen?
Also ein Missverständnis, was ich selber schon mal öfter miterlebt habe als Gutachterin, ist, dass in der Tat mit einer, sagen wir, kompletten ärztlichen Untersuchung gerechnet wird. Das ist nicht der Fall. Dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Dann merke ich auch häufig die Erwartung, dass wirklich also alle Anliegen geklärt werden, also im Rahmen des Begutachtungstermin selber. Es ist natürlich so, wie Sie gerade schon sagten, die Begutachtung ist die Grundlage für den Pflegegrad und damit auch für die Pflegeleistungen. Vieles wird bei der Begutachtung in der Tat besprochen und auch beantwortet. Jedoch hinterher mit dem Schreiben der Versicherung oder der Pflegekasse kommen dann häufig ja viele weitere Fragen auch dann dazu. Und dann ist entweder ja die Kasse oder die Versicherung der Ansprechpart oder natürlich auch die Pflegeberatung, die ja auch für alle zur Verfügung steht.
Ja, genau.
Was darf ich mich eigentlich einstellen, also wer da kommt? Wer sind Begutachter, Begutachterinnen? Was sind das für Berufsgruppen und was haben die für Grundlagen erlernt, um das ausüben zu können?
Spannende Frage, die, glaube ich, wirklich viele bewegt. Also vom Gesetz her selber sind examinierte Pflegefachpersonen und Ärztinnen und Ärzte legitimiert. Und ich kann sagen, eben aus langjähriger Erfahrung, beide Berufsgruppen sind gleichermaßen geeignet. Alle Gutachter und Gutachter sind grundsätzlich, egal ob sie für Medicproof tätig sind oder für die medizinischen Dienste, gleichermaßen eben auch standardisiert und strukturiert geschult. Natürlich primär zu den Begutachtungsrichtlinien, aber auch zu Prozessen, zum Datenschutz, auch immer ein wichtiges Thema. Ja, die Gutachter und Gutachter haben teilweise noch ja spezielle Kenntnisse, spezifische Weiterbildungen, auch akademische Abschlüsse, spielen aber im Rahmen der Begutachtung keine Rolle. Andere Berufsgruppen, also verwandte Berufsgruppen, zum Beispiel medizinische Fachangestellte, sind derzeit nicht vorgesehen. Ich persönlich schließe nicht aus, dass irgendwann auf diese verwandten Berufsgruppen zurückgegriffen wird, weil ja eben zum Begutachtungsinstrument an sich immer noch separat geschult wird und die Vorerfahrung ja aus der Pflegeszene ja auch da ist.
Ja. Darf ich dann auch davon ausgehen, dass GutachterInnen Erfahrungen mit schwierigen Situationen haben?
Davon gehe ich aus, auf jeden Fall. Die Gutachter und Gutachter kommen ja alle aus der medizinisch-pflegerischen Praxis. Das heißt, sie haben mit schwierigen Situationen in ihrem Hauptberuf oder in ihrem vorherigen Leben zu tun gehabt. Das können natürlich herausfordernde Krankheitsbilder sein. Das beginnt ja bei Kindern bis hin ins hohe Alter. Das können bestimmte pflegerische Konstellationen sein, schwerst betroffene, heimbeatmete Patienten zum Beispiel. Oder natürlich auch erschwerte oder herausfordernde kommunikative Situationen. Und gerade Kommunikation ist ein Thema, was auch regelmäßig thematisiert und auch trainiert wird.
Da würde ich ja gleich mal rübergehen in die Terminvereinbarung. Also sprich, das geht ja jetzt drum. Also ich habe jetzt mich gemeldet bei der Versicherung und habe gesagt, ich bräuchte also so einen Pflegegrad, möchte eingestuft werden. Wie läuft denn so eine Terminvereinbarung typischerweise ab? Also ich bin jetzt zu Hause und warte.
Ja, der Stein kommt dann, sagen wir, ins Rollen. Also das Versicherungsunternehmen beauftragt dann Medicproof beziehungsweise die Kasse den medizinischen Dienst. Das Doing läuft ein bisschen unterschiedlich ab. Also von manchen Diensten gibt es, sagen wir, Ankündigungsschreiben mit Terminen. Bei den Privaten ist das in der Tat so, dass sich die Gutachterin oder der Gutachter dann selbst bei der versicherten Person, bei dem Antragsteller oder bei der Kontaktperson zur Terminvereinbarung meldet. Das geht ja in der Regel einfach schneller, weil es unmittelbar ist. Insofern also auch wieder ein Tipp von meiner Seite, wenn Sie mit einer Begutachtung rechnen, also eine Begutachtung erwarten, gehen Sie auch mal bei unbekannten Rufnummern ans Telefon.
Ja, genau. Ist ein guter Tipp, weil tatsächlich machen das einige nimmer. Ich übrigens auch. Schwierig. Also ich nenne zumindest meinen Namen nimmer. Genau.
In der Tat. Nachvollziehbar natürlich in der heutigen Zeit leider, aber in der Situation im Zweifelsfall dann nochmal vergewissern, vielleicht wirklich beim Dienst oder bei der Versicherung, ist das der oder diejenige, die ich erwarte.
Genau. Also das kann aber auch sein, dass mein Termin nicht passt. Also das jetzt, gehen wir mal davon aus, soll auch ein Angehöriger mit dabei sein oder jemand, der eben verantwortlich ist auch für die Pflege und der kann jetzt an dem Tag nicht. Und dann meldet sich der oder die Gutachterin nicht mehr. Was machen wir denn dann?
Also das Gute ist, wenn, sagen wir mal, der unmittelbare Termin abgesprochen wird, dann wird wirklich der Termin abgestimmt. Das heißt, es wird besprochen, was passt, was nicht. Wenn mal ein Termin nicht passt, dann werden halt Alternativtermine direkt besprochen und in der Regel werden dann auch wirklich einvernehmlich passende Zeitpunkte einfach gefunden. Und was man nicht vergessen darf, beiden Seiten ist ja daran gelegen, dass die Begutachtung auch zeitnah durchgeführt wird, um den ganzen Prozess zu beschleunigen und dann auch zügig, sage ich mal, zumindest die Leistungsmitteilung zu bekommen. Auch da unser Tipp: Im Rahmen der Terminvereinbarung sollte auf jeden Fall eine Rückrufnummer oder irgendeine Kontaktmöglichkeit besprochen werden. Ist in erfahrungsgemäß die Telefonnummer natürlich dann, zum Beispiel wenn von Versicherten oder von Angehörigen dann doch mal ein Termin abgesagt oder verschoben werden muss, was ja absolut im Bereich des Möglichen ist. Ich sage nur unvorhergesehene Krankenhausaufenthalte oder andere Gründe. Das sollte auf jeden Fall möglich sein.
Ja, aber das ist ja so der Idealfall, ne? Also ich würde jetzt schon mal sagen, den ich aus meinem Umfeld auch kenne, aus Erfahrung, dann geht der Betroffene vielleicht doch selbst ans Telefon und sagt ja, ja, ja. Und dann kommt der Angehörige und sagt, na ja, da bin ich gar nicht da. Da muss der Termin abgesagt werden. Aber dann eben gab es eben die Situation, dass ich der Gutachter oder die Gutachterin nicht mehr meldet. Und da wäre jetzt schon nochmal, muss ich nochmal nachhaken, was machen wir denn dann, wenn da nichts mehr kommt, ne?
Ist natürlich sehr unschön. Jetzt versuche ich gerade mal zwischen Theorie und Praxis zu differenzieren. Also es ist grundsätzlich so, dass unsere Gutachter und Gutachter auch in der Regel mit einer sogenannten Kontaktperson den Termin vereinbaren. Das heißt, die Versicherten selber, zum Beispiel gerade wenn sie hochaltrig sind, hörgemindert oder auch ja an demenziell erkrankt, dass die auch eben nicht unbedingt in der Lage sind, diese Termine zu vereinbaren. Das heißt, im optimalen Fall sollte die Gutachter und Gutachter wirklich sich vergewissern, dass diejenige oder derjenige, mit der er sie spricht, auch wirklich verbindlich oder zumindest zuverlässig einen Termin vereinbaren kann. In der Regel sollte es dann so sein, dass man auch ein Gutachter im Zweifelsfall dann nochmal anruft.
Oder vielleicht sich an die Pflegekasse wendet, könnte man das auch so sagen, dass man dann da vielleicht nochmal sich hinwendet und sagt, es gibt ja so Fälle, wo dann vielleicht der Kontakt abgebrochen ist. Ich muss da jetzt nochmal nachhaken, weil ich das eben weiß, dass das öfters mal passiert. Ich möchte nicht sagen, dass das jetzt Standard ist, aber damit eben die Leute wissen, wie kann ich da nochmal ein bisschen Druck aufbauen, dass der Termin jetzt auch stattfindet.
Also die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, also dass die Gutachter und Gutachter nochmal an die Versicherung oder an die Pflegekasse herantreten. Also in der Regel läuft das dann bei uns über Medikproof, dass wir einfach nach Kontaktmöglichkeiten nochmal nachfragen. Mittlerweile ist es ja auch so, dass nicht nur telefonisch Kontakt aufgenommen wird. Wir wünschen uns, dass wir möglichst viele Kontaktmöglichkeiten, nenne ich es mal, mit dem Auftrag auch bekommen, zum Beispiel auch mal eine E-Mail-Adresse, sollte natürlich auch immer datenschutzrechtlich dann, sage ich mal, formuliert werden, um da eben auch sauber zu bleiben, also dass man wirklich alle Kontaktmöglichkeiten, sage ich mal, sucht, um wirklich dann auch den Termin vereinbaren zu können, auch Stichwort auf einen Anrufbeantworter sprechen, natürlich auch wieder unter datenschutzrechtlichen Aspekten, welche Informationen hinterlasse ich da. Also das ist wirklich unsere Einschätzung, beide Seiten wünschen eine zeitnahe Begutachtung. Auch Gutachter, wenn die einen Auftrag bekommen, die wollen den erledigen und nicht zurückgeben oder verzögern. Ja, also klar. Da wirklich auch dafür sorgen, dass mit den richtigen Personen der Termin wirklich einvernehmlich vereinbart wird. Ganz wichtig. Und gerade das, ich nenne es immer so schön einvernehmlich, also Termine aufzudrücken, vorzugeben, führt in der Regel schon im Vorfeld zu Spannung. Also das ist wirklich wünschenswert, dass auch wirklich dann die Angehörigen auch ganz offen sagen, der passt nicht oder die pflegende Tochter, der pflegende Sohn kann zu dem Zeitpunkt nicht dann auch wirklich auf einen anderen Termin wirklich zu wünschen. Ansonsten steht die Begutachtung von vornherein unter einem schlechten Stern.
Okay, wünschenswerte Situation, genau. Okay. Genau. Also die Frage, die sich da jetzt auch in dem Zusammenhang stellt, ist ja auch ein Stück weit, also die immer wieder auftaucht, also kommt der Gutachter oder die Gutachterin hier persönlich vorbei? Denn es gibt ja auch mal die Möglichkeit, einen telefonischen Termin zu machen, beziehungsweise wann sollte man eigentlich auf einen Termin vor Ort bestehen? Oder kann man, zweite Frage hänge ich dran, darf man überhaupt auf einen Termin vor Ort bestehen?
Das ist eine ganz wichtige Frage, die ganz oft an uns herangetragen wird. Also das Format hängt in der Tat von der Konstellation ab. Das ist im Gesetz und in den Begutachtungsrichtlinien auch so festgelegt. Also bei einer Erstbegutachtung, wenn noch nie begutachtet wurde, erfolgt die Begutachtung persönlich als Vorortbegutachtung. Bei Folgebegutachtung, wenn zum Beispiel ein Höherstufungsantrag gestellt wurde oder wenn im Vorgutachten aufgrund einer mutmaßlichen Verbesserung eine Wiederholungsbegutachtung empfohlen wurde, wird in der Tat in der Regel telefonisch begutachtet. Auch das ist persönlich, aber eben nicht physisch persönlich. Das bedeutet für beide Seiten eben Flexibilität und auch häufig eine schnellere Terminierung. Vielleicht noch gerade als ergänzen. Die Videobegutachtung ist aktuell noch nicht im Gesetz legitimiert, wird aber derzeit als Alternative zu den beiden anderen Formaten im Rahmen von verschiedenen Projekten getestet. Ganz wichtig, es gibt eine große pflegewissenschaftliche Studie und auch noch eine ergänzende Evaluationsstudie. Und beide Studien haben eben die Gleichwertigkeit der Ergebnisse der beiden Begutachtungsformate auch gezeigt. Wir waren auch in der Tat beteiligt. Also wir empfehlen wirklich den Einsatz der Telefonbegutachtung, wenn möglich. Es ist einfach ressourcenschonender für alle Beteiligten. So kann sich zum Beispiel eine pflegende Angehörige, die bisschen weiter entfernt wird, dazuschalten und muss sich vielleicht nicht vor Ort begeben. Aber man kann natürlich den Wunsch einer Vorortbegutachtung äußern. Das wird auf jeden Fall respektiert. Ja, bei einer Folgebegutachtung liegen halt schon Informationen vor. Da gibt es ein Vorgutachten, da gibt es gegebenenfalls auch schon Unterlagen, sodass da mal ein Abgleich mit vorhandenen Informationen oder auch eine zwischenzeitliche Veränderung gut telefonisch besprochen werden kann. Vielleicht noch wichtig, ein Wahlrecht im eigentlichen Sinne besteht nicht. Also können sich zum Beispiel Versicherte keine Telefonbegutachtung wünschen, wenn gesetzlich oder laut Richtlinie eine Vorortbegutachtung vorgesehen ist. Das haben wir in der Tat auch schon erlebt.
Aha, okay, andersrum. Tatsächlich überlege ich ja, während Sie jetzt das so erzählen, habe ich so ein Kopfkino und überlege die ganze Zeit, jemand hat eine Verschlechterung, also dass die Mobilität immer mehr eingeschränkt wird durch vielleicht eine Erkrankung oder durch einen Sturz. Wobei den Sturz könnte man tatsächlich vielleicht noch belegen. Aber wie kann man sich telefonisch da eigentlich, wie funktioniert das? Also Sie sehen das ja gar nicht übers Telefon, wie es dem Menschen eigentlich gerade geht. Es ist die Konferenzschaltung erfordert natürlich auch wieder technisches Know-how der jeweiligen Mitwirkenden. Also das heißt, dass man sich da dazuschaltet, ist jetzt auch nicht ganz so einfach. Aber wie können Sie sich da ein Bild machen, ein reales? Also das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor.
In der Tat, das haben wir auch, als wir vor einigen Jahren, sag ich mal, Corona-bedingt auch die Telefonbegutachtung wirklich auch getestet haben. Es ist in der Tat so, dazu gehört natürlich eine gute Gesprächsführung. Die Gutachter oder Gutachter erfragt eben Informationen, die er sonst mal mit den anderen Sinnen auch wahrnehmen würde. Ich sage immer so gerne, der Hauptsinn des Gutachters oder der Gutachterin ist der Kopf. Das heißt, es geht ja darum, auch Angaben zu plausibilisieren, zu erheben. Ganz wichtig ist die Gesprächsführung, also keine geschlossenen Fragen zu stellen, sondern offene Fragen. Denn alles, was vor der eigentlichen, sage ich mal, Befundung oder Funktionsprüfung erfolgt, sind ja auch Fragen. Also gerade bei der pflegerelevanten Vorgeschichte wird ja viel erzählt und das wird ja vollkommen wertfrei und sachlich erstmal aufgenommen. Das geht am Telefon genauso wie am Tisch und auf dem Sofa, sage ich mal so. Mhm. Und wenn dann, sagen wir mal, der eigentliche Befund erhoben wird, da wird gefragt, lassen wir uns Alltagshandlungen beschreiben, Bewegungsmuster beschreiben. Und das ist eben das, was die gutachterliche Kunst ist. Und ich kann nur sagen, also ich bin noch in der Vorortbegutachtung groß geworden. Es funktioniert in der Tat. Und das ist eben das Schöne, dass man auch mit der Einstellung reingeht, wenn man eben verständlich fragt und sich Dinge beschreiben lässt, erhält man die Informationen, die dann später, sage ich mal, ja auch in die gutachterliche Bewertung einfließen.
Es funktioniert in der Tat für beide Parteien oder für den medizinischen Dienst, weil ich denke, ich überlege halt, ob es auch wirklich fair dann ist für die Betroffenen, ob sie sich wirklich so schildern können, wie es dann ist. Das ist, glaube ich, der Punkt, was unsere Hörer natürlich auch interessiert, aber sie sind überzeugt davon, dass es ein realistisches Bild geben kann per Telefon.
Genau, die Gutachterin, kann sich ja auch gut anhand der Software orientieren. Die Software ist ja so aufgebaut, dass eben erst diese Informationssammlung, sage ich mal, also die Erhebung der Vorgeschichte erfolgt und dann eben die Befunde. Und dann fragt man eben gezielt nach zum Beispiel Bewegungsmustern, ob jemand mit den Armen gewisse Dinge greifen kann, wie das Gangbild aussieht. Und das ist eben ganz wichtig, ich denke, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu. Es ist ja ganz wichtig, dass der Dialog oder das Gespräch wird ja nicht mit den Versicherten alleine geführt. Da ist ja immer ein Umfeld dabei, was ergänzen kann, was unterstützen kann und was weitere Informationen auch liefern kann und insbesondere was auch Beschreibungen eben mich hinzufügen kann.
Ja, jetzt haben wir ganz viel Vorbereitung geklärt. Vielleicht gehen wir jetzt mal ganz konkret in so eine Situation rein. Also nehmen wir einfach mal an, ich habe jetzt einen Antrag gestellt. Es ist eine Erstbegutachtung, deswegen findet die auch auf jeden Fall vor Ort statt. Jetzt klingelt es an der Tür, es ist soweit, ich mache die Tür auf. Was passiert jetzt? Auf was kann ich mich einstellen?
Ja, erstmal, ich sage erstmal ganz normal, natürlich eine Begrüßung. Also die Gutachter und Gutachter, die stellen sich natürlich namentlich ja auch mit der Rolle vor, natürlich um das Vertrauen zu schaffen, dass also, ich meine, jetzt in der Zeit, wir wissen selber mit den Täuschungsversuchen, die Gutachterin können sich natürlich auf Wunsch auch ausweisen. Also auch da, wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass das eine ganz legale Begutachtung ist. Die Versicherte, gegebenenfalls eine ältere Versicherte, ist in Begleitung, hat jemand dabei, dass eben man lässt einen fremden Menschen in seine Wohnung. Das ist einmal das vertraute Umfeld, da kommt jetzt jemand Drittes an. Ich habe beschrieben, das sind alles Menschen mit einer medizinisch-pflegerischen sozialisierten Vorgeschichte, nenne ich es mal so. Trotzdem, es sind Fremde. Es sind Unbekannte und Fremde. Das heißt, da muss auf jeden Fall erstmal die Wellenlänge, also erstmal Kontakt hergestellt werden. da der Termin ja dann hoffentlich einvernehmlich abgestimmt wurde, wird die Ankunft ja auch in der Regel erwartet. Das heißt, wir kündigen ja auch an, wir sagen ja nicht, wir kommen irgendwann zwischen 8 und 20 Uhr, sondern der Termin wird, ich nenne es mal so plus minus, ja, maximal eine Stunde angekündigt. Ist natürlich gerade bei einer Vorortbegutachtung auch da, Fahrzeit, Parkplatzsuche etc. Aber man weiß ja ungefähr, da kommt jemand, das heißt, man erwartet jemanden. Und auch dann, wir gehen ganz einfach rein und nehmen dort Platz, auch da immer mein Rat, dort, wo man gebeten wird. Also man setzt sich nicht einfach irgendwo hin, sondern wie ich auch, wenn ich jemand besuche, ich warte, bis mir ein Platz angeboten wird. Im Zweifelsfall ist das der Platz, an der sich die versicherte Person oder auch die unterstützende Person am wohlsten fühlt. Also ich sag mal klassisch Wohnzimmer oder Küche. Und dann skizzieren wir erstmal den Ablauf. Also wir fallen nicht direkt mit der Tür ins Haus, sondern sagen, genau, ich bin da zur Begutachtung. Ich frage jetzt einige Dinge nach verschiedenen Dingen. Ich skizziere, dass ich erst unterhalten wird und dass dann eben Einschränkungen geprüft werden. Dass auch das Wohnumfeld, dass bestimmte Räumlichkeiten, wir nennen das pflegerelevante Räumlichkeiten, dass die auch während der Begutachtung noch in Ruhe und in Begleitung angeschaut werden. Also wir laufen dann nicht einfach mal kurz ins Bad oder in die Küche oder ins Schlafzimmer. Auch das ist ganz wichtig und dann starten wir erstmal mit dem Gespräch. Ich will nicht sagen warm werden, es ist ja kein Besuch oder kein Kaffee trinken, sondern es ist schon eine Begutachtung. Und ich sage immer, Empathie kann man auch durch eine professionelle Distanz, weil wir sind ja schon in der gutachterlichen Rolle da. Das heißt, wir wollen empathisch mit Fingerspitzengefühl, aber natürlich auch, sage ich mal, strukturiert auch eben diese Begutachtung durchführen. Und ja, ich habe noch in meinem ganzen Leben keine Situation erlebt, die wirklich so eskaliert wäre, dass man da nicht mit gesundem Menschenverstand und wirklich mit Empathie und Fingerspitzengefühl auch wirklich vorankommt.
Ja. Das hört sich jetzt an wie so eine Mischung aus strukturiert und doch irgendwie im Gespräch. Kann man das irgendwie ein bisschen festmachen, was vielleicht eher erfragt wird oder vielleicht doch eher beobachtet wird? Oder ist es einfach ein Mensch, der eben halt Dinge mit seinen Sinnen aufnimmt? Oder also wie locker darf ich es mir wirklich vorstellen und wie müssen dann doch bestimmte Punkte abgefragt werden?
Das ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Es ist so, weil häufig auch dieser Begriff Telefonbegutachtung so mit Telefoninterview auch schon mal verwechselt wird. Der Begriff kursiert auch teilweise im Netz. Es ist ja kein Frage-Antwort-Spiel. Also das Gespräch gestaltet sich wirklich so, gerade durch diese offenen Fragen, dass auch, sagen wir, Antworten oder Beschreibungen auch häufig dann zur nächsten Frage führen. Es ist schon wichtig, dass der Gutachter oder die Gutachterin eben schon, sagen wir mal, die Informationen, die er oder sie dann auch für die Bewertung braucht, natürlich erfragt. Also manchmal ist es auch nötig, sag ich mal, ein Gespräch ein bisschen zu steuern, auch mal aktivieren, zuzuhören und dennoch natürlich in auch Antworten vielleicht mal, ich will nicht sagen zu unterbrechen, aber dann auch wieder zurückzuführen, da wir eine bestimmte, sag ich mal, Informationssammlung schlichtweg brauchen. Vielleicht noch ein Missverständnis, was ich vorhin gar nicht erwähnt habe. Wir fragen nicht die Module ab. Wir fragen auch nicht die Kriterien ab, sondern wir fragen Dinge ab, eben eine Vorgeschichte und eben Befunde oder schauen Befunde, erheben Befunde, die dann zur Bewertung in den Modulen führen, weil die Bewertung der Module, der Kriterien ist ja die gutachterliche Aufgabe. Wir fragen die Kriterien nicht ab und das ist kein Fragenkatalog, den man durchgeht, sondern wir leiten das aus den Antworten ab und dazu gehört natürlich eine fundierte Kenntnis auch der Begutachtungsrichtlinie und dieser ganzen feinen, graduierten Definitionen. Das sind ja 64 Kriterien mit 4 Definitionen. Und wir fragen also nach der aktuellen Situation, nach der Krankengeschichte, was zum Antrag geführt hat. Natürlich schon, was die Beeinträchtigungen im Alltag sind. Wir fragen nach Versorgung, ärztlicher Versorgung, nach Therapien, nach Medikamenten. Und dann kommt eben die Funktionsprüfung, da sagte ich gerade, mit allen Sinnen vor Ort, aber eben auch ansonsten durch strukturierte Fragen während des Telefons. Und das ist wirklich so, ich nenne es mal so einen Rundumblick, also so ein 360-Grad-Scan. Ich sage mal, wir sind so Radar-Towers im Prinzip. Das bedeutet nicht, dass wir undercover jetzt unterwegs sind und alles beobachten und gucken und hinterfragen. Aber es ist in der Tat schon so, dass allein während des Gesprächs schon ein Teil des Befundes einfach stattfindet. Das heißt, ich sitze zum Beispiel am Tisch und mein Gegenüber zieht sich die Jacke aus oder schüttet sich ein Glas Wasser ein. Das kann schon ein Teil des Befundes sein. Das bedeutet nicht, dass ich das heimlich mache. Also ich thematisiere das immer, oh, das klappt ja gut, auch mit dem Trinken oder sie haben die Jacke zugeknüpft. Also das auch kommentieren. Das heißt, diese wesentlichen Funktionen des Bewegungsapparates oder auch des Denkens während des Gesprächs, wenn ich mit der Versicherten oder dem Versicherten spreche und sie selber die Antworten gibt, ist das ja schon ein Teil quasi des kognitiven Befundes. Und daraus ergibt sich dann aus den Angaben, aus den Beobachten, aber auch aus den gezielten Fragen, können Sie mal gerade zur Küche gehen? Oder wenn ich den Rollator da stehen sehe, dann bitte ich darum, nehmen Sie sich doch mal den Rollator. Und das Ganze gibt dann da mal das Gesamtbild der Einschränkung und der Beeinträchtigung. Und das ist dann die Grundlage für die Bewertung der Module. Und das ist telefonisch natürlich mehr, es wird mehr gefragt, aber auch da, wie ist die Sprache, wie schnell, wie werden die Antworten gegeben, welchen Eindruck macht die betroffene Person an mich, auf mich, kann ich sie gut hören, kann sie mich verstehen? Und das ist, man muss natürlich differenzierter fragen, da man nichts sieht und die eigene Wahrnehmung ist dann eben das, was man hört und sich beschreiben lässt. Das ist funktioniert.
Also ich glaube, worauf man sich auf jeden Fall einstellen sollte, ist, dass man ein bisschen erzählen sollte. Ne? Man darf, glaube ich, mit kurzen Antworten kommt man wahrscheinlich nicht weit, nur mit Ja und Nein, sondern man muss ein bisschen erzählen, ein bisschen darlegen, wie es ist und ein bisschen praktisch werden, glaube ich, dann gewinnt man ja schnell ein Bild zusammen.
Genau, viel beschreiben. Ich sage mal so als Beispiel, was kann Ihr Mann denn noch? Nichts. Ja gut, das hilft mir jetzt nicht weiter, da muss man natürlich nachhaken. Also sprich, geschlossene Fragen helfen gerade in der Telefonbegutachtung wirklich nicht weiter. Und vor Ort wird eben viel erhoben. Vielleicht noch ein Hinweis, was ich auch selber erlebt habe, diesmal als pflegende Angehörige. Ich sage mal so Stichwort Laptop, weil Sie auch gerade so sagten, es ist so ein Mittelding zwischen strukturiert und Gesprächsentwicklung. Wir haben eben in der Software natürlich eine Struktur vorgegeben, worauf eben geachtet werden muss. Und viele Gutachter und Gutachter nutzen aus Effizienzgründen natürlich auch den Laptop vor Ort. Der steht dann auf dem Tisch und da wird schon einiges eingegeben, damit man natürlich auch nichts vergisst. Ist ja auch wichtig, dass auch die Informationen, die gegeben werden, auch erfasst werden. Für mich ist immer dieser Tipp ganz wichtig, die Versicherte oder der Versicherte oder die Angehörige stehen im Fokus. Also das Schlimmste ist wirklich dann eine Dreiviertelstunde nur auf seinen Laptop zu starren und was einzutippen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Das ist wirklich ein ergänzendes Mittel. Aber auch da gibt es nicht richtig oder falsch. Es gibt in der Tat auch Gutachter und Gutachter, die notieren sich schlichtweg etwas auf ein Lehrformular, auf ein Papier. Das ist nicht zwingend altmodisch oder unmodern. Das sind einfach, sagen wir, Gewohnheiten. Gerade wir arbeiten ja auch mit Selbstständigen zusammen. Wichtig ist, die Menschen sind im Fokus, um die es geht. Und das sind meine Gesprächspartner in der Begutachtung. Ja.
Hannes, ich habe kurze Zwischenfrage. Und zwar, Sie haben jetzt gerade einen Begriff genannt, wo ich nicht sicher bin, ob das alle unsere Hörerinnen und Hörer verstehen, geschlossene Fragen. Eine geschlossene Frage ist eine Frage, die quasi wenig Antworten möglich macht. Richtig, oder?
Genau. Nein.
Ja, genau, das sollte man vielleicht kurz sagen, damit man also weiß, was da drunter... macht nichts, wollte man kurz klären. Ja. Genau.
Ich sag mal, als Beispiel, kann Ihr Mann, Vater, kann er noch laufen? Wäre eine Frage, und dann lässt man sich beschreiben, wie, also immer das Wie oder, also das Wie ist so das Schlüsselwort, um einfach beschreiben zu lassen und dann kommt man auch dann durch gegebenenfalls eine Nachfrage, wie Sie es ja auch gerade getan haben, kommt man dann zu einer ergänzenden Information.
Ja. Welche Rolle spielt denn beim Termin die Wohnsituation, die Alltagssituation zu Hause?
Die ist ganz wichtig, die gehört auch dazu, was wir als an Informationen erfassen, denn es gibt erstmal Hinweise zur Versorgungssituation natürlich. Ich sage jetzt mal vor Ort, auch Klassiker, häufen sich Briefe, ungeöffnete Briefe zum Beispiel, häufen sich Zeitungen. Ja, wie ist der Hygienezustand in der Wohnung? Können Gerüche wahrgenommen werden? Weiterhin ist aber auch, weshalb wir uns auch diese pflegerelevanten Räume auch angucken, natürlich auch eine Grundlage für bedarfsgerechte Empfehlungen, zum Beispiel zur Verbesserung der Pflege- oder Versorgungssituation. Fehlen Hilfsmittel? Ist das Wohnumfeld barrierefrei? Gibt es vielleicht Schwellen zur Küche? Gibt es Stufen, die man vielleicht durch Rampen oder durch andere Überwindungen auch barrierefrei machen könnte? Und natürlich ganz wichtig, Versorgungssituation, ist die Pflegeperson, ich nenne es mal so, am Rande ihrer Belastbarkeit. Das kann sich offen äußern, habe ich auch schon erlebt, dass Menschen wirklich in Tränen ausgesprochen sind, weil sie einfach in dem Moment mal über ihre Bedürfnisse auch sprechen konnten. Und ich sage immer so, bricht die Stimme weg. Also ich sage mal so, die Tränen sind so quasi am Unterlid schon, das hört man ja an der Stimme. Auch da natürlich mit Vorsicht nachhaken, nachfragen. Wir wollen natürlich niemanden in die Verzweiflung treiben, aber auch da geht es darum, nicht alles zu glauben, was einem erzählt wird, also auch da nachzufragen, aber auch Sachen wirklich zu erfragen, von denen man glaubt, sie zu hören. Diese Zwischenwahrnehmung, also diese Informationen, die nicht gesagt werden, aber die da sind, denn es geht ja auch um Prävention. Und Prävention nicht nur im medizinischen Sinne, dass die Menschen gesund bleiben, sondern um die Prävention, also die Stabilisierung der Pflegesituation. Und das wird in der Regel ja auch gut angenommen, wenn man da nachhakt. Also ich habe das nie so empfunden, wurde aber auch nie so gespiegelt, dass das irgendwie als übergriffig wahrgenommen wurde, sondern es ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil wir ja auch perspektivisch auch Empfehlungen aussprechen wollen. Und während der Telefonbegutachtung wird das eben auch erfragt. Aber die Stimme spricht da auch häufig Bände.
Ja. Also ich merke schon, man braucht als Gutachter feine Antennen, aber auch viel Feingespür, um dann doch ein bisschen mal nachgraben zu können, wo man eben, wo man Dinge eben offenlegen muss, weil nun mal Dinge ans Tageslicht kommen müssen. Schwierige Herausforderung, auch für diese Seite, kann ich mir vorstellen. Wie viel Zeit bleibt dafür ungefähr? Also wie lange dauert so ein Termin eigentlich?
Die Frage habe ich gewartet. Für die Begutachtung sollte man vielleicht etwa eine Stunde einplanen, sage ich mal. Das ist also je nach Komplexität kann es mal schneller gehen. Es können aber auch mal 90 Minuten werden. Und Komplexität bedeutet nicht zwingend Komplexität des Krankheitsbildes. Also wenn Menschen schwerst betroffen sind, auch schon mehrfach begutachtet wurden, dann kann es sogar theoretisch schneller gehen, weil man viele Vorinformationen hat und die Situation, sage ich mal, auch viel klarer ist. Es kann sein, dass jemand, der erstmalig einen Antrag stellt, dann auch wirklich ganz, ganz weit ausholt und erstmal wieder, eingefangen werden muss. Oder wenn es, viele Aspekte gibt, dann kann es komplizierter werden, auch wenn die Beeinträchtigungen vielleicht viel geringer sind als bei jemandem, dessen Beeinträchtigungen viel schwerer sind. Also insofern, aber ich würde mal sagen, ungefähr eine Stunde sollte man einplanen und zwar für beide Formate. Bei der Begutachtung am Telefon wird halt mehr gefragt, also es wird mehr besprochen. Bei der Begutachtung vor Ort, sage ich mal, ist auch nochmal so ein bisschen dieses noch mehr Smalltalk vielleicht. Also Smalltalk im Sinne von warm werden, aber natürlich auch noch andere Aspekte, die eben besprochen werden. Ja. Ich glaube, mit 60 Minuten liegen wir ganz richtig.
Ja, also wenn man eine Stunde einplant und vielleicht noch ein bisschen extra, dann ist ganz gut, weil ich glaube, wenn man plötzlich unter Zeitdruck gerät, dann ist das auf jeden Fall nicht zuträglich in so einer Situation.
Das raten wir auch. Also ich habe die Erfahrung gemacht, die 5 Minuten, sage ich mal, auch am Schluss, auch beim Rausgehen oder beim Abschied auch wirklich nochmal nachzuhaken. Und das ist ja das Schöne bei der Begutachtung im Vergleich mit dem Krankenhaus und mit der Praxis, weil ich auch beides mitgemacht habe, diese hochgradige Taktung. Gerade bei der Begutachtung werden bewusst auch Puffer eingeplant, gerade eben bei den Vorortbegutachtungen, auch allein während der Fahrzeiten. Da sollte man die paar Minuten am Anfang oder am Schluss auch einplanen. Ich finde, das ist wirklich gut investierte Zeit.
Auf jeden Fall. Denn so ein Widerspruch, worüber wir heute nicht sprechen wollen, aber der ist nochmal ganz anders aufwendig. Also da sind diese paar Minuten extra wirklich gut investierte Zeit.
Auf jeden Fall.
Wir haben jetzt schon gehört, dass durchaus Begleitpersonen auch anwesend sein dürfen, also neben der pflegebedürftigen Person. Sollten denn vielleicht auch Personen anwesend sein oder wie kann man das formulieren?
Das ist sogar wirklich sehr hilfreich. Also zunächst sollte natürlich, Begleitperson, Unterstützungsperson, da differieren die Angaben schon mal ein bisschen, anwesend sein. Und das gilt natürlich gut bei Kindern sowieso, dass die Eltern oder Erziehungsberechtigte dabei sind. Aber gerade bei älteren, kognitiv, also beeinträchtigten oder hörgeminderten Menschen, das ist sogar auch in den Begutachtungsrichtlinien so vorgesehen, haben wir aber immer schon so gemacht. Denn es gibt den Wirt zu begutachten einfach Sicherheit, und hilft dann den Gutachtern und Gutachtern natürlich auch diese Informationen zu erhalten, weil die Menschen eben natürlich ergänzen können. Was ich sehr hilfreich und auch zielführend finde, ist, wenn diese, unterstützende Person oder diese anwesende Person auch wirklich selber in die Pflege und in die Betreuung auch wirklich eingebunden ist. Also ich habe schon erlebt, dass dann der Sohn aus Kanada angereist ist, weil er dabei sein wollte, konnte aber nicht wirklich zielführend, Informationen beisteuern, war natürlich als Unterstützung total hilfreich. Das will ich überhaupt nicht schmälern. Also seelische Stütze ist wichtig, jedoch Menschen, die selber auch wirklich die Pflege übernehmen, sind natürlich noch zielführender. Das gilt vor Ort, das gilt am Telefon natürlich genauso. Und vielleicht auch das gibt es ja, Begutachtungen im Pflegeheim, dass auch da zusätzlich zu, einer Pflegefachperson, die die Pflege an sich übernimmt, auch da eine Vertrauensperson anwesend ist. Und sie sollen ergänzen, sie sollen unterstützen und je nach, Denkfähigkeit des Pflegebedürftigen ist das Gespräch primär mit diesem zu führen. Er ist der oder diejenige, um die es geht, aber andere können natürlich dann gerne im besten Falle konstruktiv ergänzen und gerade wenn natürlich eine demenzielle Erkrankung vorliegt, um das Gesamtbild einfach besser einzuschätzen. Mein Tipp noch oder die Erfahrung, also zu viele, nenne ich es mal, Dritte, können aber auch erfahrungsgemäß die Begutachtung erschweren. Also dann ist es vielleicht doch dann einfach zu unruhig, weil viele dann doch sich einbringen möchten, auch wenn es nicht immer super hilfreich ist.
Also das ist das Stichwort, was Sie gerade gegeben haben, demenzielle Erkrankung, aber Nicht nur das, ich glaube, es gibt oft Situationen, wo die Menschen, um die es geht, ihre Schwächen eigentlich gar nicht offenlegen wollen und die sich ganz besonders anstrengen, weil sie ja noch zeigen wollen, was sie eigentlich können, was ich übrigens sehr gut nachvollziehen kann. Umso mehr älter man wird, desto mehr möchte man das eigentlich zeigen, was noch geht. Teilweise einfach aus Stolz, als Angst oder auch aus Scham. Aber auch, wenn ich jetzt an meine Mutter denke, die ja auch schwer dement war, schon am Anfang, ihre Wahrnehmung war ja völlig andere. Also während wir jetzt die Dinge sehen konnten, die bei ihr nicht mehr funktioniert haben, fand sie das alles lächerlich. Ja, also es geht doch alles noch. Und das sind ja Situationen, die dann bei der Begutachtung jetzt nicht wirklich hilfreich sind. Ja, was macht man in so einem Fall oder was würden Sie da empfehlen?
Also das ist zunächst genau der sensible Bereich, den ich am Anfang auch beschrieben habe. Und das ist auch vollkommen natürlich und vollkommen nachvollziehbar. Eben Gutachterin ist ja auch eine fremde Person. Also hier ist es wirklich hilfreich, sich wirklich das Gesamtbild schildern zu lassen. Ich sage mal so wieder aus der Gutachterin-Perspektive, wenn ich mit jemandem spreche, der demenziell erkrankt ist, gut, ich sage mal, es gibt natürlich viele, die haben eine gute Fassade, ich sage mal so, innerhalb einer Stunde bröckelt die dann auch. Auch nochmal bewusst nicht vorführen, nicht bröckeln lassen, nicht bewusst eben auf diese Defizite hinweisen, aber dann auch wirklich das Gespräch mit der Angehörigen oder mit der anwesenden Person zu suchen, auch wirklich, wie wird der Alltag strukturiert, wer übernimmt, welche Maßnahmen, da zeigen sich wirklich bereits erste Erkenntnisse und da merkt man ja auch, wenn, sag mal, die Beschreibungen eben abweichen und da haben wir, sag mal, als Gutachter, denke ich schon, die Erfahrung auch dann zu merken, ist das, was erzählt wird, passt das zu dem, was auch die Anwesenden, die Pflege und Betreuung auch übernehmen, schildern. Und das kann, wie gesagt, das kann Scham sein, es kann Stolz sein, es kann Angst sein. Anderes Thema neben demenzielle Defizite nicht zugeben, ist auch das große Thema Inkontinenz. Mhm. Dazu gehört natürlich auch eine Fragestellung, die eben nicht vorführt, nicht bloßstellt. Das, nämlich nichts liegt uns ferner, als diese Menschen noch mehr zu beschämen, als sie vielleicht von ihrem Inneren her schon sind. Und auch da ein Tipp von meiner Seite, im Zweifelsfalle die Pflegeperson getrennt von der versicherten Person befragen. Das kann vor Ort sein, beim Rausgehen oder können Sie mir mal gerade die Küche zeigen und man geht dann mit der Angehörigen dahin und fragt nochmal nach. Und dabei gilt es, sage ich mal, mit unserer medizinisch-pflegerischen Erfahrung und dann, was auch nicht schadet, ist der gesunde Menschenverstand und auch mal Dinge zu hinterfragen oder nachzufragen, die eben nicht offen geäußert werden. Gerade wenn es Diskrepanzen gibt zwischen dem eigenen Bild, denn wir prüfen ja oder untersuchen ja, sagen wir mal, die Fähigkeiten des Denkens, auch indem wir diese klassischen Fragen stellen nach Namen. Wie viele Enkelkinder haben Sie? Was ist heute für ein Tag? Beschreiben Sie doch mal und dann merken wir, wo die Grenzen dann einfach sind. Und das kann unterschiedlich komplexe Fragen sein. So Name und Alter bekommen viele ja, sage ich mal, noch hin. Und wenn es dann schon, sage ich mal, an Zahl der Kinder, Enkelkinder, Geburtstag oder auch, wo wohnt der Haus? Also da gibt es ja gewisse Dinge, die man einfach erfragen kann, um diese ganze Orientierung, sag ich mal, zu testen im Sinne von, ich brauche die Informationen ja, damit ich hinter die Module bewerten kann. Und dann geht es natürlich weiter in komplexere Themen. Und im Zweifel wirklich die Pflegeperson getrennt befragen. Im Zweifelsfall genau, auch bei der Telefonbegutachtung durch ein zweites Telefonat in der Tat.
Genau. Also das wäre jetzt auch noch eine anschließende Frage gewesen, die aber tatsächlich Sie schon beantwortet haben. Was können Angehörige oder Begleitpersonen eben noch ergänzen? Es ist ja auch eine schwierige Situation. Man sitzt zusammen. Also ich denke jetzt an meine Mutter und dann sage ich mal, was sie nicht mehr alles kann, sieht sie aber völlig anders. Möchte ich eigentlich in dem Sinne auch sie nicht bloßstellen? Und deswegen haben Sie ja schon gesagt, macht Sinn, dass man vielleicht beim Rausgehen nochmal spricht, beziehungsweise vielleicht ein extra Telefonat. Genau. Gibt es noch irgendwas, was man sonst ergänzen könnte, ohne dass man jetzt gleich bevormundet?
Ja gut, also erstmal ist natürlich so, dass die versicherte Person an sich, sag mal, ihre Sichtweise schildert. Ich sag mal so, es gibt ja, sag mal, diese drei Zonen. Also die Menschen, die sag mal, kognitiv, also vom Denken her ganz, ganz klar sind, dann sind die auch diejenigen, die am meisten erzählen. Dann passt das in der Regel auch. Dann gibt es die Menschen, die, sag mal, sehr offensichtlich an Demenz erkrankt sind. Ist so, dann ist sicherlich das Gespräch überwiegend mit der unterstützenden Person zu führen. Und da gibt es immer so diese Grauzone, wo auch wir als Gutachter und Gutachter nochmal ein bisschen nachhaken. Also nicht, um jemanden hinters Licht zu führen oder vorzuführen, sondern einfach, um nachzuhaken, wie weit ist es da. Da gibt es natürlich auch so einige, sag mal, kleinere Tests, die man nochmal so durchführen kann, um sich da so ein Bild zu verschaffen. Und wenn die die Versicherten die Möglichkeit hatten, ihre eigene Sicht zu schildern, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie dann auch sehr offen dazu sind, hier sich auch durchaus mal hilfesuchend an die Tochter zu wenden oder mal Fragen zum Mann rüberzuführen, um da wirklich diese Ergänzung auch noch zuzulassen. Und dazu ist natürlich, sag mal, die Kunst, dass wir in der Lage sind, das ist schon auch wieder eine schwierige Situation. Gibt es da vielleicht auch andere Stimmungen? Ich meine, auch nicht immer sind ja Pflegepersonen und versicherte Personen so wunderbar harmonisch. Also auch das ist natürlich diese Herausforderung, dass wir da auch schon mal Spannungen, die vielleicht vor Ort sind, mal etwas deeskalieren müssen, dass wir nochmal was wiederholen, wie eben besprochen. Gibt es noch was zu ergänzen? Also ich würde auch nie fragen, sehen Sie das anders, liebe Frau Müller oder Frau Meier-Tochter, sondern ist was so, haben wir was vergessen? Habe ich was vergessen? Habe ich etwas falsch verstanden? Kann ich nochmal wiederholen, wie ich es verstanden habe? Und da passen wir unsere Gesprächsführung an. Und auch das ist gutachterliche Kunst, sage ich mal so. Das sollte funktionieren.
Jetzt gibt es ja, also nicht nur diese Probleme mit Scham oder dass man etwas nicht offen erzählen will, sondern es gibt auch einfach andere Themen, die so einen Tag beeinflussen können, nämlich einfach Tagesform. Es ist insbesondere im Zusammenhang mit demenziellen Erkrankungen natürlich ein Thema, aber ich glaube auch sonst ganz allgemein. Ich glaube, jeder kennt das. Es gibt Momente, da hat man einen richtig schlechten Tag und es gibt Tage, da fühlt man sich plötzlich wie ein Superheld. Für eine Begutachtung ist das aber natürlich schwierig, denn wenn ich dann einen guten Tag habe und werde begutachtet, sehe ich vielleicht viel fitter aus, als ich eigentlich bin. Umgekehrt wirkt es vielleicht, als ob ich ein bisschen überdramatisiere. Wie berücksichtigt denn man denn eigentlich solche Tagesformschwankungen?
Die müssen auf jeden Fall berücksichtigt werden. Also in der Regel natürlich durch Befragung und auch durch die Funktionsprüfung. Also auch gerade in diesen Fällen ist es extrem wichtig, dass die Begleitperson, Unterstützungsperson da auch noch ihre Schilderung beisteuern kann. Also die Gutachter und Gutachterinnen haben ja alle einen medizinisch-pflegerischen Hintergrund. Das heißt, die können auch diese Schwankungen nachvollziehen. Ich nenne es auch mal, keine Ahnung, Dialysepatienten, auch so ein Klassiker. Die haben jetzt vielleicht nicht die Tagesschwankungen, die haben jetzt die Wochentagsschwankungen, sage ich mal so. Und das, glaube ich, können wir ganz gut einschätzen und den Richtigen entsprechend bewerten. Ich sage jetzt mal so, wir erfragen ja auch die Versorgungssituation. Dann würde ich jetzt erwarten, dass jemand sagt, an guten Tagen, manchmal ist es so und manchmal ist es schlecht. Das ist übrigens eine häufige Antwort, die wir bekommen, dass wir nicht eine Standardantwort ist immer so, sondern wirklich manchmal so. Manchmal hier, dann müssen wir relativieren, was ist häufig, was ist selten, durch Nachfragen, dass es sich nicht nur auf den Moment, wir haben eine Momentaufnahme. Das ist ja auch, sag ich mal, der Vorwurf, der immer wieder bei der Begutachtung kommt, ist ja nur eine Momentaufnahme von dieser einen Stunde. Deshalb, wir fragen nach der allgemeinen Tagesroutine und dann können wirklich unterschiedliche Tagesformen auch da mal abgebildet werden. Natürlich gibt es die Möglichkeit, auch vielleicht im Vorfeld ein Pflegetagebuch zu führen. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Und es werden also weder nur die schlechten und auch nicht nur die guten Tage bewertet oder nicht nur die schlechten. Hier sage ich mal, auch bei Parkinson-Patienten, da gibt es auch tagesformabhängige Beeinträchtigungen. Und ich nenne es mal, wird gemittelt. Das ist jetzt nicht rein rechnerisch, dass wir jetzt fragen, wie viele Stunden, wie viele Minuten. Aber das werden im Prinzip Tage, die hohen personellen Unterstützungsbedarf haben und Tage mit niedrigerem werden berücksichtigt, sodass das durchaus fair auch wirklich beschrieben werden soll, wie weit da die Bandbreite ist. Und dann wird es, ich sage ja, ja, im Prinzip gemittelt. Ja.
Also da kann man sich eigentlich als Pflegebedürftiger oder Angehöriger eigentlich ein bisschen darauf verlassen, dass dieses Thema Tagesform und Schwankungen, dass Gutachter das eigentlich auf dem Schirm haben und da selber ein bisschen gucken, dass sie nicht nur den Ist-Zustand jetzt erfassen, der gerade in dieser Stunde eben so ist.
Genau. Ja. Gerade wenn Schwankungen erwähnt werden, sollten wir nachfragen, wie sehen die aus? Genau.
Okay, Sie haben schon ein bisschen erwähnt, was man zur Vorbereitung machen kann. Ein Thema zumindest. Vielleicht steigen wir einfach ein mit einem ganz lockeren, was sind denn Ihre Top 3 Empfehlungen zur Vorbereitung auf den Begutachtungstermin?
Was ich gerade schon gesagt habe, genau. Das ist wirklich mein Top 1. Ich nenne es mal so im Vorfeld, also jetzt, ob es jetzt ein Pflegetagebuch ist, ob es ein Protokoll ist, sich einfach mal Notizen zu machen. Das muss natürlich nicht, sag ich erstmal, klein, jede Minute sein, sondern einfach nur mal so, vielleicht so 3 klassische Tage, wenn sie klassisch sind, ist es wunderbar, wenn sie Schwankungen haben, eben genau dieses zu führen, um einfach da gut vorbereitet zu sein. Also das ist wirklich mein Tipp, sich da einfach die Notizen zu machen. Ja, der zweite Tipp haben wir auch schon erwähnt, dafür zu sorgen, dass jemand dabei ist. Also seelische Stütze, aber eben eine seelische Stütze, die auch jeden Tag in der Pflege und Betreuung einfach involviert ist.
Ja.
Und angstfrei, unaufgeregt und authentisch in die Begutachtung gehen.
Genau, also ich fasse kurz zusammen. Punkt 1, vielleicht ein Pflegetagebuch führen oder sich irgendwie Notizen im Vorhinein machen. Tipp Nummer 2, jemanden hinzuziehen, der an der Pflege am besten Fall beteiligt ist. Und Tipp Nummer 3, einfach authentisch, ehrlich, offen sein und bereit, Dinge zu erzählen. Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz auf so ein Pflegetagebuch ein. Manche nennen es auch ein Pflegeprotokoll, aber wie darf ich mir das vorstellen? Ist das ein Tagebuch, wo ich reinschreibe, liebes Tagebuch, oder wie geht sowas vor und wie nützt es mir dann eigentlich was in dieser Begutachtung?
Ja. Genau, es darf durchaus ein Tagebuch sein, also sprich ein Notizbuch, ein Zettel, der Küchenkalender, irgendwie sonst was. Mittlerweile gibt es aber sowohl im Netz von den verschiedenen medizinischen Diensten oder auch bei uns bei Mediproof gibt es einen sogenannten Fragebogen, dass man sich Dinge eben notiert. Was ganz wichtig ist, gerade wenn es natürlich Schwankungen sind, was wir gerade schon erwähnt haben, gerade wenn es erhebliche Schwankungen sind, das durchaus mal zu notieren. Wobei sollte dabei auch, sagen wir mal, der Schwerpunkt eben auf den, sagen wir, Beeinträchtigungen liegen, beziehungsweise wo man eben unterstützt. Es kann ja auch mal sein, dass jemand, sag mal, kann am Nachmittag eine Stunde einfach sich gerne hinlegt und es ihm nicht so gut geht, aber dann ist das halt so, aber in der Zeit muss vielleicht die Person gar nichts machen. Also es geht immer darum, bei welchen Beeinträchtigungen oder Auffälligkeiten muss eine Person etwas tun, damit es was besser wird. Das ist zum Beispiel auch dieses Missverständnis, ich nenne es mal so, wenn wir nach dem Pflegeaufwand fragen, da sagt, kommt es immer mal wieder vor, rund um die Uhr 24/7, sag ich, immer sehr nett und freundlich, aber glaube ich nicht, denn auch die Pflegeperson muss mal schlafen. Also diese bloße Anwesenheit, ich bin im gleichen Haus, ist keine Pflege in dem Sinne. Also 24/7 Pflege gibt es nicht, weil jede Pflegeperson muss mal schlafen, hat auch mal persönliche sanitäre Dinge zu erledigen, sage ich mal so. Also auch da, wobei wir ja nicht mehr in der Minutenpflege sind. Das heißt, es geht darum, was braucht der oder diejenige an personeller Unterstützung? Und man ist dann einfach selber sortierter. Ich habe gerade gesagt, der Gutachter, die Gutachterin fragt strukturiert. Aber wenn man selber sich diese ganzen Dinge notiert, wie gesagt, ob digital, es gibt ja auch mittlerweile sehr digital affine pflegende Angehörige, auch höheren Alters, oder auf einem Zettel oder wie auch immer, das ist vollkommen unerheblich. Es geht darum, dass man sich selber ein bisschen vorbereitet. Und anhand dieser Fragebögen, die es von den verschiedenen Diensten gibt, weiß man einfach, was gefragt wird. Auch so als Beispiel, wir fragen nach den Medikamenten. Ich habe das früh erlebt, da lief jemand los und brachte einen Schuhkarton voller abgelaufener Medikamente, sage ich mal, mit. Nein, aber dass man den Medikamentenplan bereitlegt, darauf weisen wir auch in der Regel vorher schon hin. Gegebenenfalls auch vielleicht aktuelle Krankenhaus- oder Arztberichte, dass man einfach weiß, wonach wird gefragt und wie kann ich mich bestenfalls vorbereiten. Wobei auch da, ich habe schon begutachtet, ohne eine jede Vorinformation, da gab es einfach nichts, dann ist vielleicht der Aufwand des Erfragens etwas höher. Andererseits möchte ich aber auch warnen oder zumindest auch ein bisschen runterregulieren. Also eine aufwendige Organisation jetzt von, sage ich mal, Karteiauszügen von Hausärzten oder Einholen von gegebenenfalls sogar kostenpflichtiger Bescheinigungen bei all sämtlichen Ärzten, bei denen man ist, bitte, bitte nicht. Das ist ein Aufwand, der im Zweifel nicht erforderlich ist. Wie gesagt, diese eigene Vorbereitung, ich habe mir über alles über das meiste nachgedacht und ich weiß, was auf mich zukommt und was gefragt wird, ist extrem hilfreich, gerade wenn man sich so an vorgegebenen oder im Netz verfügbaren Pflegetagebüchern und Protokollen strukturiert, da weiß man einfach, worum es geht. Und vielleicht noch wichtig, diese Fragebögen, wenn man so oft, das ist natürlich keine Blaupause. Also ich gebe das jetzt nicht dem Gutachter, hier hast du, mach was draus, sondern aber dann hat man zumindest Punkte, auf die man besser eingehen kann, wenn man weiß zum Beispiel, wo der Schwerpunkt auch liegt. Dann weiß man, welche Themenbereiche man vielleicht noch intensiver erfragt als vielleicht andere Bereiche.
Genau, Sie haben jetzt ein paar Dokumente schon erwähnt, haben aber auch gleichzeitig das ein bisschen eingeschränkt. Man sollte jetzt nicht mit so einem gigantischen Stapel am Papier da sitzen, weil es ist auch unmöglich, das in der Stunde irgendwie zur Kenntnis zu nehmen. Medikamentenplan hatten Sie erwähnt und natürlich so ein Pflegeprotokoll oder ein Pflegetagebuch, wo man so seine Notizen hat. Gibt es noch was vielleicht besonders wichtig ist tatsächlich? Und sollte ich das im Original haben oder in Kopie? Ist ja vielleicht auch manchmal nicht irrelevant.
Genau, sinnvoll ist, also gerade Krankenhaus- oder Therapie- oder Relationsberichte, so aus den letzten 6 Monaten reichen definitiv aus. Wir brauchen keine Berichte von Jahren zuvor. Daran kann man sich schon ganz gut orientieren. Wenn man es im Original mit hat, ich sage immer, ich habe nie ein Original mitgenommen. Im Zweifelsfalle gehen die nämlich hinterher verloren oder schicke sie zurück und sie kommen nicht an. Wenn Kopien gemacht werden, ist das natürlich großartig, aber auch das bedeutet natürlich wieder Aufwand für die Angehörigen. Aber dann kann die Gutachter und Gutachter das in der Tat mitnehmen und muss nicht vor Ort etwas abtippeln oder sich notieren. Im Zweifelsfalle bei der Telefonbegutachtung lasse ich mir den Bericht kurz vorlesen. Keine Ahnung, ich sag mal, Krankenhaus von wann bis wann und die Hauptdiagnosen, dass man da auf jeden Fall weiß, dieser Bericht lag vor. Den müssen wir dann nicht zwingend, sage ich mal, auch selber vorgelegt bekommen. Ja. Also im Zweifelsfall, also ich würde keine Originale mitgeben. Auch ich würde sie nicht mitnehmen, insofern Appell an die Zuhörenden nicht mitgeben, weil es wäre schade, wenn hinterher was verloren geht. Auch wenn es im besten Wissen und Gewissen damit umgegangen wird, aber das passiert leider und das wäre einfach schade.
Also wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht einfach zu kopieren, weil man eben so ein Gerät vielleicht zu Hause hat, dann Kopien bereitzulegen, kann auf jeden Fall nicht schaden, denn dann kann man die Zeit in der Begutachtung für das Gespräch nutzen und die Dokumente können im Nachhinein noch zur Kenntnis genommen werden.
Ganz genau. Mhm.
Also was mir da sofort einfällt, ist eigentlich, wenn man diesen Termin dann endlich geschafft hat, also wenn dann vielleicht alles auch ganz gut gelaufen ist, so dass also auch die Realität dargestellt wird, dann will man natürlich auch mal wissen, kommt da nicht auch die Frage auf, und was ist es, welcher Pflegegrad, wer ist denn jetzt, weil die Leute haben sich ja vorab dann auch schon ein bisschen informiert vermutlich, ja. Erfährt man denn in so einem Begutachtungstermin denn überhaupt irgendwas oder eigentlich noch gar nichts? Wie ist es denn?
Also die Erwartung und die Frage kann ich absolut nachvollziehen. In der Regel ist es so, dass in der Begutachtung noch nicht endgültig irgendwas, sag mal, mitgeteilt wird. Weil wozu dient die Begutachtung? Die Begutachtung dient ja erstmal zu der Erfassung von Informationen und Befunden. Also ich kommentiere zum Beispiel immer, was ich sehe, erfahre oder auch schreibe, dass ich auch sage, ich habe jetzt das und das notiert. Ist das richtig, um nochmal zu vergewissern, ob man das auch richtig verstanden hat? Was wir auf jeden Fall besprechen, sind die Empfehlungen zum Beispiel. Ich sehe jetzt zum Beispiel eine Schwelle und sage, ihr Vater ist doch gangunsicher, hat einen Rollator, da wäre es denn da mit einer Rampe oder erstmal überhaupt ein Rollator oder eine Unterstützung, wird übrigens auch nicht immer gerne angenommen, kann ich nur dringend appellieren, dieses, sage ich mal,
Warum nicht?
Ich weiß aus eigener Erfahrung, meine Mutter zum Beispiel hat sich bis zum Schluss dagegen gewehrt mit einem Rollator oder mit einem Rollstuhl. Ja, okay. Und so fand das ist auch für dieses Schambehaftete, auch da denken Sie bitte dran, dass diese, sage ich mal, frühen, sage ich mal, Pflegehilfsmittel auch wirklich einfach die Selbstständigkeit erhöhen. Man kann mit dem Rollator im Zweifelsfall wieder selber laufen, ist nicht auf Hilfe angewiesen und es verhindert einfach Stürze. Also verhindert nicht, aber reduziert das Risiko von Stürzen. Absolut, ja. Mal so. Also auch da wirklich irgendwelche Befindlichkeiten über Bord werfen. Also das ist ganz, ganz wichtig, da auch wirklich alles dafür zu tun, dass man eben nicht pflegebedürftig oder nicht schlimmer pflegebedürftig wird. Also das besprechen wir oder eben Umbaumaßnahmen, wenn man zum Beispiel im Bad eine Dusche mit einem sehr, sehr hohen Einstieg sieht und weiß eben, die Versicherte ist eben extrem körperlich eingeschränkt. Oder auch, wenn ich einen Pflegekurs oder eine Pflegeberatung empfehle. Das wird also offen, was heißt natürlich auch besprochen. Dann erfährt man natürlich, was ganz wichtig ist, wie geht's weiter? Also wie geht's weiter? Wie sind die nächsten Schritte, dass man das Gutachten natürlich fertigstellt, dass man das weitergibt und dass dann die Pflegekasse oder die Pflegeversicherung dann entsprechend den Leistungsbescheid oder die Leistungsmitteilung schickt, dass man das Gutachten mit dieser Leistungsmitteilung auch erhält und dass eben in diesem Leistungsmitteilung dann eben der Pflegegrad bzw. andere Leistungen, wie jetzt zum Beispiel ein Hilfsmittel oder irgendwelche anderen Maßnahmen auch dokumentiert sind. Und ich sage jetzt ganz ehrlich, ich persönlich empfinde es als unseriös, wenn man schon in der Begutachtung selber sich auf einen Pflegegrad festlegt, sage ich ganz offen. Und ich bin wirklich jetzt lange im Job, denn bei der Bewertung der Module, was ja gutachterliche Aufgabe ist, man diskutiert ja nicht den Pflegegrad vor Ort mit Menschen, Entschuldigung, die jetzt eben nicht so erfahren sind in den Richtlinien. Und manchmal kann es in der Tat sein, dass man bei der Bewertung der Module sich noch selber nochmal hinterfragt, nochmal, ich sag mal, nachjustiert bei einer Bewertung, wo man denkt, wenn ich schon mal drüber nachdenke, mir vielleicht die Definition auch nochmal vor Augen führe, dass man da eine minimale Nachjustierung hat und das kann ganz schnell einen pflegegradrelevanten Einfluss haben. Weil es ist eben so ein hochkomplexer Rechenalgorithmus und das wäre in beide Richtungen, ja, ich sag mal, unseriös. Wenn ich irgendeinen Pflegegrad nenne, sage ich mal, der es hinterher nicht wird, oder eben auch gegebenenfalls in die andere Richtung einfach nachjustieren. Und es kann manchmal, ich nenne es mal ein Kreuzchen nach rechts oder links, kann in der Tat schon mal einen Pflegegrad relevanten Einfluss haben. Und deshalb vor Ort sagen wir das nicht, weil es auch keine, ja auch nicht zielführend ist, wenn jemand dann sagt, oh, habe ich auch mit erwartet, ich bin zufrieden, hilft mir im Moment auch nicht weiter, wenn ich gleich hinterher dann die Bewertung durchnehme. Oder dann in Diskussion geht, hier irgendein Berater hat mir das aber versprochen oder der Hausarzt hat aber gesagt, das sind Diskussionen, die wir vor Ort nicht führen wollen. Denn auch, sagen wir, die meisten Laien kennen sich mit diesem hochkomplexen System nicht so gut aus, was wirklich berücksichtigungsfähig ist und was nicht, weil einiges ist eben nicht berücksichtigungsfähig und da hat man vielleicht nicht immer den tiefsten Einblick. Ja. Auch wenn mittlerweile das Netz Gott sei Dank voller seriöser Informationen ist.
Ja, und es ist eine subjektive Einschätzung auch ein Stück weit, ne? Das muss man auch
auf
sehen.
Jeden Fall.
Und vieles wird dann vielleicht auch ein bisschen falsch wahrgenommen. Aber tatsächlich haben Sie das ja schon ganz gut beantwortet. Ist auch nachvollziehbar, weil ich nehme mal an, die oder der Gutachter, die dann da sind, die müssen das auch mal zu Hause nochmal in Ruhe durchgehen, bevor man sich hier auf irgendwas festlegt. Das ist, glaube ich, für jeden verständlich. Was passiert denn grob so ein bisschen nach dem Gutachten? Also, es ist ja im Grunde so, den Pflegegrad legen ja gar nicht die Gutachter fest, oder?
Jein.
Jein. Indirekt.
Genau. Also in der Tat so, da ist ein kleiner Unterschied bei den medizinischen Diensten. Also erstmal, ich nehme mal wieder den Gutachterhut jetzt auf. Wir stellen das Gutachten in der Software. Also formulieren wir vielleicht noch gewisse Texte aus, wo wir noch Stichworte gemacht haben, vervollständigen noch gewisse Eingabefelder. Und dann wird eben die Bewertung in der Software durchgeführt, wirklich durch Klickoptionen, damit die Software den Pflegegrad errechnet. Das müssen wir nicht per Taschenrechner selber machen. Mhm. Und dann wird das Gutachten weitergegeben. Und es ist in der Tat so, also die Gutachter legen diesen Pflegegrad fest. Bei den Privaten ist es in der Tat so, dass dieser Pflegegrad verbindlich ist. Das heißt, die Versicherungen müssen den annehmen. Die haben da keine Entscheidungsfreiheit. Bei den medizinischen Diensten könnten die Kassen in der Regel davon abweichen. Also ich habe viele, gut, wir arbeiten wunderbar zusammen mit den medizinischen Diensten. Das kommt in seltenen Fällen vor, dass die jetzt sich nicht an die gutachterliche Empfehlung halten, denn die Gutachter und Gutachterinnen haben das Know-how und die Kassen zwar auch, aber vielleicht nicht so intensiv. Also insofern ist das, was die Gutachter und Gutachter auch wirklich feststellt, führt auch dann zum entsprechenden Leistungsmitteilung. Und die geht entweder in der Tat noch, ich glaube, postalisch, also da gibt es noch einige analoge Wege. Ich weiß aber, dass mittlerweile sehr viele Kostenträger da auch Apps oder Portale oder so weiter haben, bei denen man dann eben die Entscheidung dann eben auch runterladen kann. Und da steht eben dann drin Pflegegrad X. Dann kommt es darauf an, ob man Pflegegeld beantragt hat. Also sprich, ob es nur quantitativ nur eine Laienpflege durch Angehörige ist oder ob ein Pflegedienst involviert ist. Tagespflegend gibt es ja noch etc. Da steht dann in dieser entsprechenden Mitteilung drin. Und dann, wenn der Gutachter oder die Gutachterin zum Beispiel ein Pflegehilfsmittel empfohlen hat oder eine Umbaumaßnahme, würde auch das in dieser Mitteilung drinstehen und das Gutachten ist beigefügt.
Also im Grunde vielleicht, um nochmal auf den Punkt zu bringen, die Punkte, die sich ergeben aus den Antworten, ergeben den Pflegegrad und damit steht er fest.
Okay. Ja, fast. Ja. Also die Punkte, die sich aus den Antworten ergeben, unterliegen nochmal der Bewertung. Das heißt, es gibt ja die Antworten, es gibt die eigene, sag ich mal, in Augenscheinnahme, gutachterlichen Befund und das wird übereinander gebracht und dann eben in die Bewertung, ja, sage ich mal, überführt.
Jetzt haben wir heute sehr, sehr viel erfahren, wie das eigentlich auch aus Gutachtersicht ausgeht, aber auch, wie man sich den ganzen Termin vorstellen darf, was man in der Vorbereitung macht, was man vielleicht auch nicht macht, was man erwarten darf und was man nicht erwarten darf. Vielleicht so als Schlussfrage jetzt, wenn ich mir jetzt als Betroffener die Frage stelle, dieser Termin, woran mache ich das fest, dass es ein guter Termin war? Wie sollte ich da rausgehen? Was sollte ich innerlich abgehakt haben, damit ich sage, diese Begutachtung ist auch für mich zufriedenstellend verlaufen und da sind jetzt keine Lücken geblieben. Gibt es da sowas, was man sich da vor Augen halten kann, so ein Bild, wie man sich ungefähr fühlen sollte am Ende?
Also meiner Einschätzung nach, jetzt gehe ich auch wieder in die Angehörigensicht, ist wirklich, wenn ich so ein gutes Gefühl habe, dass, sage ich mal, dass keine Fragen mehr offen sind. Also grundsätzlich sollten Gutachter und Gutachter auch zum Schluss wirklich noch Fragen, sind noch Fragen offen. Wobei natürlich Fragen können massig offen sein, also es geht natürlich um die Begutachtung an sich, denn es ergeben sich ja vielleicht noch welche. Für mich persönlich ist es wichtig, dass, sage ich mal, die vorher bestandene vielleicht Aufregung, Stress oder Angst sollten verflogen sein oder im besten Fall sogar ja unbegründet gewesen sein. Was ich immer schön fand, ist, viele haben sich bei mir bedankt. Dann gab es so, war doch gar nicht so schlimm, hat doch gar nicht wehgetan. Schön, dass sie sich so viel Zeit genommen haben. Und ich weiß jetzt wieder aus anderer Sicht, eben, wir haben ja auch Versichertenbefragungen, eben Versichertenzufriedenheitsbefragungen haben wir. Und da haben wir eben festgestellt, dass es wirklich drei, sage ich mal, große Treiber gibt, dass wirklich wichtig ist, immer den Begutachtungsablauf zu schildern, auch durchaus, sagen wir, an verschiedenen Stellen immer zu wissen, wie geht's jetzt weiter. Dann eben, dass diese Einschränkungen auch wirklich erfasst wurden, also sprich, dass auch gerne mal kommentiert wird, was gerade gesehen oder gehört oder eben notiert wurde. Und natürlich ganz, ganz wichtig, wie in jedem Gespräch auch, wie auch heute, dass das Gegenüber einfach ja aufmerksam zugehört hat.
Wunderbar. Ich sage an der Stelle vielen Dank an unseren heutigen Gast, Frau Dr. Richter. Vielen Dank.
Gerne.
Ja, wir haben also wirklich viele Informationen bekommen. Ich würde es gerne noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Für mich auch ganz wichtig, dass zum Beispiel ein telefonischer Begutachtungstermin sehr sinnvoll für beide Seiten sein kann. Also darf man auch nicht unterschätzen. Vielleicht auch interessant noch mal, was mir noch in Erinnerung ist, Gutachter und Gutachterinnen sollen immer oder kommen immer aus dem medizinischen Bereich oder aus dem pflegerischen Bereich. Und sie kennen dann auch die schwierigen Situationen vor Ort. Da muss man sich, glaube ich, auch nicht fürchten. Ja, und wir haben auch erfahren, wie der Ablauf vor Ort ist. Zum Beispiel, dass eben nicht immer nach Modul Frage nach Frage ist, sondern dass das auch eine Einschätzung ist, die Gutachterinnen und Gutachter dann später einfach auch zuordnen. Ja, und das Pflegetagebuch zum Beispiel spielt auch eine große Rolle. Das haben wir auch gehört, dass Sie übrigens kostenlos bei uns herunterladen können. Und den Link finden Sie dazu wie immer in unseren Shownotes. Ja, Also auch nochmal von mir, Frau Dr. Richter, vielen Dank. Das war wirklich sehr anschaulich erklärt. Wir freuen uns, dass Sie heute hier waren.
Ich bedanke mich für die Möglichkeit, da auch nochmal die Perspektiven eben darzustellen. Und ich finde es eben wichtig, immer gegen ja die Schuhe des Gegenübers anzuziehen. Und insofern bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung machen musste, vielleicht auch. Aber dadurch, glaube ich, kann man sich ganz gut auch in die Gefühlswelten einsortieren und einfühlen. Und das ist uns sehr wichtig, damit wir alle zusammen einfach einen guten Job machen.
Aber das ist ein guter Hinweis. Schuh von anderen anziehen, das, glaube ich, gilt aus beiden Perspektiven. Dann geht es besser.
Richtig.
Genau.
Absolut. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne oder teilen Sie diese Folge mit Freunden, die sich vielleicht auch gerade auf eine Pflegebegutachtung vorbereiten. Machen Sie es gut und bis zur nächsten Folge von Pflegeleichter Leben.
Ja, servus und bis zum nächsten Mal.